Ja, wir haben das neunte Kapitel von Nehemia. Das ist eigentlich ein großes Gebet, ein historischer Rückblick ist, der letztlich darauf hinauslaufen soll, den Bund Gottes mit Israel zu erneuern. Das werden wir dann beim nächsten Mal in den Abschlusskapiteln 10 bis 13 sehen. Und da kommt natürlich auch zunächst mal wieder die Frage derer, die sich abgesondert haben. Und ich merke auch immer mehr, das ist eigentlich die große Herausforderung fürs Judentum, die Frage, die Waage zwischen Universalismus und Partikularismus zu halten. Und von der auch die beiden ersten Texte, die ich ausgewählt habe, befassen sich damit. Das ist zunächst mal ein Text von Benjamin Lau aus seinem Buch über die Rückkehr nach Zion, das wir ja schon kennen. Und der bezieht sich ja eben auf die ersten Verse unseres Kapitels. Und am 24. Tag dieses Monats versammelten sich die Kinder Israels in Fasten und Säcken und Erde auf ihnen. Und der Same Israels sonderte sich ab von allen Kindern der Fremde. Und sie standen da und bekannten ihre Sünden und die Schuld ihrer Väter. Und sie erhoben sich, wo sie standen, und lasen in der Torarolle des Ewigen ihres Gottes ein Viertel des Tages. Und ein Viertel bekannten sie und warfen sich nieder vor dem Ewigen, ihrem Gott. Schloss dieses Ereignis Massen ein? Eilten die Bauern nicht auf ihre Felder zurück? Das geschieht ja wenige Tage, nachdem die Feier des Sukkot-Festes berichtet war, die bis zum 21. Tag des Monats ging. Das ist offensichtlich eine Verlängerung davon. Waren die Edlen nicht mit ihren Angelegenheiten befasst? Es ist schwierig, das Ereignis, das uns hier gezeichnet wird, quantitativ einzuschätzen. Und wir haben nichts anderes als das, was unsere Augen lesen. Die Schrift hebt uns hervor, dass es hier eine Gruppe gibt, die sich absondert. Sie werden Kinder Israels und Same Israels genannt, die sich von allen Kindern der Fremde absondern. Dies ist ein sehr klares Bild. Dies sind nicht nur die Rückkehrer aus der Verbannung, die mit Esra zurückkamen, sondern jene Juden, die es mit ihrer Abstammung genau nehmen und auf gesellschaftliche Absonderung Wert legen. Sie sondern sich ab von allen Kindern der Fremde, einschließlich jener Kinder der Fremde, die sich dem Ewigen angeschlossen haben. Dies ist nicht die einzige geistliche Position, die inmitten Israels existiert, auch nicht in jener Epoche. Wie erinnerlich lud Jesaja in den Trostabschnitten jene Kinder der Fremde mit offenen Händen ein, sich dem Kreis der Diener des Ewigen anzuschließen. Und der Sohn der Fremde, der sich dem Ewigen angeschlossen hat, sage nicht zu sagen, abgesondert, ja abgesondert hat mich der Ewige von seinem Volk weg. Und die Kinder der Fremde, die sich dem Ewigen angeschlossen haben, ihm zu dienen und den Namen des Ewigen zu lieben, ihm Diener zu sein, jeder, der den Schabbat vor Entweihung bewahrt und an meinem Bund festhält, hinbringen werde ich sie zu meinem heiligen Berg und ihnen Freude bereiten in meinem Gebetshaus. Ihre Ganzopfer und ihre Schlachtopfer werden zu Wohlgefallen sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Gebetshaus für alle Völker genannt werden. Jesaja 56, 3, 6 bis 7. Auch Sacharja, der in Jerusalem in den Tagen des Tempelbaus prophezeite, lud die Kinder der Fremde ein, sich ihm anzuschließen. Juble und freue dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme und werde in dir wohnen, Spruch des Ewigen. Und viele Völker werden sich dem Ewigen anschließen an jenem Tag. Und sie werden mir zum Volk sein. Und ich werde in dir wohnen. Und du wirst erkennen, dass der Ewige der Heerscharen mich zu dir gesandt hat. Sacharja 2, 14 bis 15. Dies ist eine sehr gehobene Äußerung. Der Prophet sieht die Schechina, die Gottesgegenwart, nach Jerusalem kommen und mit ihr ein großes Gefolge, in dem sich viele Völker befinden, die sich dem Ewigen angeschlossen haben. Die Gruppe hier nimmt in ihrer Einstellung einen Gegenpol zur Prophetie Jesajas und zur Einladung an die Kinder der Fremde, die sich dem Ewigen angeschlossen haben, ein. Demnach scheint es, dass das Ereignis des Gebets und des Fastens von einer besonderen, vielleicht auch radikalen Gruppe angeführt wird, die stolz das Bewusstsein der Absonderung des heiligen Samens trägt. Das anfängliche Bewusstsein dieser Bewegung hatten bereits Serubavel und der Hohepriester Josua beim ersten Hinaufziehen, bei der ersten Einwanderungswelle gesät. Aber dort sonderten sie sich nicht von allen Kindern der Fremde ab, sondern von jener Gruppe der Einwohner Samarias, deren Zugehörigkeit zu den Stämmen Israels und zum Gott Israels in Frage stand. Ja, soweit Benjamin Lau, dazu Anmerkungen.
Ja, ich wollte fragen, woraus entschließt Lau, dass es der Prophet die Schechina sieht? Hat welche Wörter sind in diesen Stücken?
Durch den Ausdruck und ich werde in dir wohnen, das ist das Verb
So.
Schachan im Hebräischen da.
Ah, so.
Und ja, sicher hat er auch im Hintergrund, dass eben in der nachbiblischen jüdischen Tradition, wenn Gott kommt, sozusagen, wenn er in Jerusalem, in Zion wohnt, dass das auch immer schon eben als die Schechina verstanden wird und sozusagen nicht als Gott selbst, sondern als diese Offenbarung Gottes.
Danke.
Herr Müller?
Ja, diese Absonderung, die ja hier immer wieder vorkommt und auch relativ groß geschrieben wird, die widerspricht ja an für sich der, na, ich sag mal, der Mission des Judentums. Das heißt also der Mission des Universalismus. Weil wir haben ja auch bei den Konvertiten, haben wir ja den Spezialausdruck, das sind Giurim, also ein Giur. Und ein Giur ist ja kein voll anerkannter Jude.
Doch, ein Giur, sobald es diese eine Institution gibt, sind das voll anerkannte Juden. Das ist eben genau das Problem, dass es diese Institution zu dieser Zeit offensichtlich noch nicht gegeben hat. Also auch der Ausdruck, den wir heute für Konversion zum Judentum benutzen, Giur, der kommt in der Bibel überhaupt nicht vor. Wir haben ja in den Texten hier auch von Jesaja und Sacharja, da wird von denen gesprochen, die sich dem Ewigen anschließen. Das ist das hebräische Verb Lava, Lamed Vafei. Und das ist offensichtlich so eine Vorstufe zu dem Institut der Konversion, das sich dann später entwickelt. Also hier liegt das noch irgendwo in der Schwebe und ist eben wohl auch noch nicht klar entschieden, sozusagen, wie und ob das denn geht. Und in den rabbinischen Texten haben wir dann eben ganz klare Vorschriften, wie eine Konversion, wie ein Giur vor sich geht. Das wird viel aus dem Buch Ruth genommen, aus Ruths Beharren darauf, mit Naomi zu gehen, wo eben dann auch eines der wichtigsten Punkte ist, dass man jemanden, der konvertieren will, zunächst mal ablehnt und sich erstmal vergewissert, ob er wirklich will, also dass das nicht sofort geht. Das baut sich letztlich auf dem Buch Ruth auf, obwohl auch im Buch Ruth natürlich nie gesagt wird, dass Ruth konvertiert. Sie sagt zwar also, mein Gott sei dein Gott, dein Gott sei mein Gott, aber das ist in dem Sinne auch keine formelle Konversion. Das kommt also später. Und
Ja, alles
natürlich, das ist genau
später.
das Problem, was wir hier sehen. Es gibt diese Leute, die sich absondern, die offensichtlich auch nicht der Meinung sind, dass jemand wirklich, der nicht als Israelit geboren ist, Teil Israels werden kann. Und das steht genau in einer Spannung zu dem Gedanken, dass man doch eigentlich möchte, dass alle Menschen irgendwann mal den Gott Israels anerkennen und anbeten werden. Und darauf weist Benjamin Lau ja hier auch hin, dass da eine Spannung da ist. Und das ist eben genau das, was das Judentum auch weiter begleitet. Wie weit schließt man sich ab, vielleicht auch um sicherer seine Identität wahren zu können? Oder wie weit sagt man eben, wir öffnen uns für jeden, der will? Ja.
Ja, nicht nur die Identität, weil es kommt ja später noch irgendwann im Text vor, dass also mit der Konversion nicht nur die Religion geändert wird, sondern auch praktisch die Bürgerschaft, die
Ja, das
Staatsbürgerschaft.
Darauf geht Arthur Green in unserem
Ja.
nächsten Text ein, eben in dem Zusammenhang damit, wie man Judentum definiert. Da kommt auch diese Frage eben, wie weit Judentum nur Religion und wie weit es eben auch Volk ist, da kommen alle diese Fragen mit rein, ja. Ja, und ich finde es ja auch immer wieder spannend bei Benjamin Lau. Also er legt sehr großen Wert darauf, auch immer zu zeigen, dass es auch andere Strömungen gibt. Denn in Ezra und Nehemia herrscht ja wirklich die absondernde, sich absondernde Tendenz vor. Und er gibt sich sehr große Mühe zu zeigen, dass es auch Alternativen gibt. Aber er entscheidet sich nie für irgendwas. Das finde ich schon auch irgendwo interessant, dass er vielleicht auch als orthodoxer Rabbiner möchte er sozusagen die Dinge nebeneinander stehen lassen. Ich persönlich bin mir ziemlich sicher, was seine Sympathien sind. Und das kann man, denke ich, auch zwischen den Zeilen lesen. Aber er sagt es nicht wirklich offen, weist eben auf einige Probleme hin, die Absonderung mit sich bringt. Aber sozusagen frontal geht er nicht dagegen. Das sieht ein bisschen anders aus in unserem nächsten Text. Ein ganz aktuelles Buch, 2025 erschienen, von Arthur Green, Rabbiner und Wissenschaftler in den USA, hat sich besonders spezialisiert auf jüdische Mystik und den Hasidismus, auch ein Rabbinerseminar, das Hebrew College in Boston gegründet, das nicht an eine Richtung des Judentums, also orthodox, konservativ oder Reform gebunden ist. Und soweit ich es sehe, in Amerika wohl unter religiösen Juden eine ziemlich bekannte Gestalt. Er hat auch relativ viel veröffentlicht. Und er hat jetzt eben oder während des Gaza-Kriegs das Buch geschrieben, Can Judaism be saved? Kann das Judentum gerettet werden? Seine Zukunft nach Gaza. Und was ihn da bewegt in dem Buch, ist irgendwo, ich denke, auch ein Erschrecken, das da ist über eben die sich absondernden Tendenzen, die kommen. Und man sieht, dass er aus seiner Perspektive, aus dem amerikanischen Judentum, eben eine viel universalere Vorstellung von Judentum hat und geht in dem Buch eigentlich so in der Geschichte durch, wie diese beiden Traditionen im Judentum, die universale und die sich absondernde, eigentlich immer gegeneinander überstehen. Und die Frage ist halt, was setzt sich durch letztlich und wie geht man damit um? Und er hat dieses Buch aus sicher aus einer sehr großen Sorge geschrieben, wie es weitergehen kann. Und jetzt zunächst mal aus seiner Einleitung, die uns eben vielleicht so ein bisschen die Vorstellung geben kann, worum es ihm geht. Für viele Juden, die die Synagoge besuchen, und ich denke, wenn hier er jetzt von Juden spricht, meint er eben mehr das amerikanische Judentum, das er kennt, obwohl er auch regelmäßig Israel besucht. Aber er geht natürlich hauptsächlich auf die Juden, unter denen er lebt, ein. Für viele Juden, die die Synagoge besuchen, ist die starke zionistische Komponente ihres Glaubens zutiefst erschüttert worden. Sollte das Judentum nicht lehren, dass jedes menschliche Wesen das Bild Gottes ist und in dieser Hinsicht behandelt werden muss? Wenn wir dies glauben, wie kann die Regierung eines jüdischen Staates Kinder hungern lassen? Wie können Minister eines jüdischen Staates für ethnische Säuberung eintreten? Bedeuten die 10 Gebote den gewalttätigen Siedlern in der Westbank, die die Verbote von Diebstahl wie von Mord regelmäßig zu übertreten scheinen, nichts? Wie kann es Juden geben, die man normalerweise mit Kippa und Gebetsschnüren sieht, die arabische Dörfer angreifen und sogar niederbrennen oder Schafe aus ihren Herden stehlen? Oder rühren ihre Handlungen tatsächlich von einer sehr anderen Lektüre der jüdischen Tradition selbst her? Einer Lektüre, deren wir, also die amerikanischen progressiven Juden, uns kaum bewusst sind. In diesem Judentum ist Gottes Erwählung Israels nicht ein Ruf zum Dienst, sondern eine Erklärung der Überlegenheit. Entweder hat uns Gott erwählt, weil wir irgendwie besser sind, in vollerem Sinne Menschen als andere, oder unsere Erwählung durch Gott hat uns dazu gemacht. In beiden Fällen sind wir diejenigen, die dazu bestimmt sind zu herrschen, besonders im Land Israel. Gibt es Juden, die unser gemeinsames Erbe als eines sehen, das uns zu einem Leben der Herrschaft, Ribonut auf Hebräisch, ein Wort, das in klassischen jüdischen Quellen nie zu finden ist, und der Eroberung aufruft, anstatt zu Hingabe und Großzügigkeit? Offensichtlich und ziemlich viele. Kann es sein, dass es ihr Verständnis des Judentums selbst ist, dass zumindest zu Gleichgültigkeit gegenüber der Unterjochung und Entmenschlichung weniger werter menschlicher Wesen führt. Uns wurde nie von solchen Juden erzählt, aber plötzlich scheinen sie aus dem Unterholz hervorgekommen und die dominante Kraft in der israelischen Führung geworden zu sein. Und er beginnt dann eben seinen historischen Überblick. Und ich habe ja einen Teil, der sich mit der Zeit des Zweiten Tempels und der nachfolgenden rabbinischen Zeit befasst, genommen, der eben auch speziell auf einen Text, der mit Nehemia im Kontakt steht, eingeht. Innerhalb des Jahrhunderts, das auf die Zerstörung des Tempels im Jahre 70 folgte, scheinen die Gottesfürchtigen, die seine Höfe besucht hatten, verschwunden zu sein. Wahrscheinlich haben viele von ihnen, zusammen mit vielen griechischsprachigen Juden in den westlichen Diaspora-Gemeinden, sich den Reihen der ersten Christen angeschlossen. Nachdem Paulus klargemacht hatte, dass man kein Jude sein muss, um der Kirche, die de facto das himmlische Königreich, die Gemeinschaft der Geretteten war, beizutreten, wurde das Christentum die einleuchtendere Wahl. Ein Teil des Unterschieds lag in der Vermeidung der Notwendigkeit, die Praktiken der Tora, wie sie in der entstehenden rabbinischen Tradition definiert wurden, einzuhalten. Dies wurde besonders in der Schwierigkeit und Verlegenheit, die die Beschneidung umgab, symbolisiert. Aber es traf auch zu, dass die Juden ein besiegtes und entehrtes Volk waren, nachdem die römischen Armeen sie unterworfen hatten. Es war nicht leicht, sich mit einem solchen Volk zu identifizieren und seinen Reihen beizutreten. Das Christentum hatte keine solche Anforderung. Weder Jude noch Grieche bedeutete, dass man der Kirche als Individuum beitrat. Man trat keinem Stamm oder Volk bei und die Identität als Römer oder Grieche konnte de facto intakt bleiben. Die christliche Privatisierung der Individuen und ihres Glaubens ließ das alte Israel mit seinem Verständnis des Volkstums zurück. Traditionen, Folklore und die Erinnerungen von Menschen haben unser Leben und unser Vermächtnis über den Glauben hinaus bereichert. Aber die dunkle Seite unseres Volkseins ist, dass alle anderen als Außenseiter betrachtet wurden, ganz und gar unwillkommen an unseren heiligen Orten und Augenblicken. Es sei denn durch den radikalen Akt der Konversion, der jetzt bedeutete, sich dem Volk anzuschließen und sein Schicksal zu teilen, ebenso wie seinen Glauben. Für einen weiteren Blick auf die andauernde Spannung zwischen universalistischen und nationalen oder exklusivistischen Haltungen im rabbinischen Judentum werden wir wieder zwei ausgewählte Texte aus der Liturgie, die in der rabbinischen Zeit verfasst wurden, untersuchen. Erinnern wir uns, dass liturgische Texte aufgrund ihrer Natur mit der gesamten Gemeinschaft der Betenden geteilt wurden und daher einflussreich sein konnten, sowohl im Ausdruck als auch in der Gestaltung religiöser Haltungen in der Gemeinde als Ganzer. Sie waren in diesem Sinne manchmal wichtiger als Äußerungen, die man in einem mehr verborgenen schriftlichen Korpus von Midrashim und Talmudim finden konnte. Unser erster Text ist ein früher und anonymer Piyut oder liturgisches Gedicht, das Veyetayu, sie sollen kommen, heißt. Immer noch ein Höhepunkt in der Liturgie der hohen Feiertage, normalerweise mit großem Schwung gesungen. Es wurde höchstwahrscheinlich im Land Israel im 5. bis 6. Jahrhundert oder vielleicht sogar früher komponiert. Und es sollen kommen alle, dir zu dienen und den Namen deiner Herrlichkeit zu preisen. Und verkünden werden sie auf den Inseln deine Gerechtigkeit. Und suchen werden dich Völker, die dich nicht kannten. Und preisen werden dich alle Enden der Erde. Und immer werden sie sagen, möge der Ewige groß sein. Und sie werden aufgeben ihre Götzen und sich schämen ihrer Bildnisse. Und Schulter an Schulter werden sie dir dienen. Und dich fürchten von Sonnenaufgang an werden die, die dein Antlitz suchen. Und es werden hören die Fernen und sie werden kommen. Und geben werden sie dir die Krone des Königtums. Das Gefühl dieses Gedichts ist das großartigste, universalistischste, das wir in der frühen Jugend. Götzen, sieht aber den ultimativen Triumph des wahren Glaubens mehr als einen jubelnden Augenblick der Konversion des Geistes, denn als eine apokalyptische Schlacht. Um einen Gegensatz zu dieser universalistischen Hymne vorzulegen, werde ich ein Gemisch liturgischer Texte auswählen, alle aus der klassischen rabbinischen Zeit. Ich sehe gerade, dass alle geht es jetzt?
Jetzt geht es, aber du warst jetzt ein paar Mal weg gewesen. Das ist ganz merkwürdig.
Ja, also ich hatte plötzlich gesehen, dass zumindest kein Bild mehr zu sehen war. Soll ich nochmal auf irgendwas zurückkommen, es zu lesen? Oder?
Ich glaube, die, weiß nicht, die letzten 10 Sekunden, dann warst du auch vom Text her weg. Aber ich meine, wir haben ja nicht das Bild jetzt.
Ja, vielleicht mache ich dann oben auf Seite 4, um einen Gegensatz zu dieser universalistischen Hymne vorzulegen. Werde ich ein Gemisch liturgischer Texte auswählen, alle aus der klassischen rabbinischen Zeit, 2. bis 4. Jahrhundert. Aus dem Gebet der Festtage, du hast uns erwählt aus allen Völkern, du hast uns geliebt und gewollt. Du hast uns erhoben aus allen Zungen und uns geheiligt durch deine Gebote. Und aus dem Haftalah-Ritus zum Abschluss des Schabbat, das ist also der Moment, wo der Schabbat zu Ende ist, wo man nochmal einen Schluck Wein trinkt, als erste Arbeit wieder eine Kerze anzündet und an etwas Wohlriechendem riecht, um die Atmosphäre des Schabbat noch weiter zu bewahren. Und eben das Wort Haftalah, da steht schon das Verb, das die Unterscheidung, Hafdil, bedeutet drin. Und dazu kommt eben dieser Gebetstext. Gepriesen bist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der unterscheidet, eben Mafdil. Und das ist genau das Wort, das auch in unserem Text in Nehemia auftauchte. Der unterscheidet zwischen heilig und profan, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Israel und den Völkern, zwischen dem 7. Tag und den 6 Werktagen. Gepriesen bist du, ewiger, der unterscheidet zwischen heilig und profan. Israels besonderer Status als Gottes eigenes und einzigartig heiliges Volk, das in diesem Text so klar zum Ausdruck gebracht wird, wird durch die Liturgie hindurch anerkannt und letztlich als selbstverständliches Axiom der rabbinischen Tradition angenommen, unterstützt von einer weiten Palette biblischer Beweistexte. Man kann schwerlich behaupten, dass diese Texte nicht ein Maß an Überlegenheit über alle übrigen Völker der Welt anzeigen. Du hast uns erwählt aus allen anderen, uns höher erhoben als jene, die sprechen alle anderen Sprachen der Welt. Der Gegensatz zwischen Israel und den Völkern ist wie der zwischen heilig und profan, zwischen Licht und Dunkelheit. Israel ist erwählt und geliebt auf eine einzigartige und exklusive Weise. Ja, es ist erwählt, Gottes Diener zu sein, seine Mission zu erfüllen, das Bewusstsein vom Ewigen der ganzen Menschheit zu bringen. Aber diese Rolle selbst wird in den Quellen als das größtmögliche menschliche Privileg gesehen. Und in der Fußnote fügt Green hinzu, es sollte angemerkt werden, dass Mordechai Kaplan in seinem Reconstructionist Prayer Book von 1945 bereits für die Tilgung all dieser Passagen eingetreten ist. Seitdem sind manche Reformliturgien in dem einen oder anderen Ausmaß seinem Beispiel gefolgt. Ja, dieser Interpretation des Haftalah-Gebetes wollte ich hier noch gegenüberstellen, die Interpretation von Eli Munk, orthodoxer Rabbiner vor der Nazizeit, während der Nazizeit, der, man würde sagen, vielleicht etwas apologetischer versucht, mit diesem Text umzugehen. Es sind dies die drei großen Scheidungen in der sittlichen, physischen und geschichtlichen Welt, die vom Schöpfer als Aufgaben gesetzt sind, mit dem Ziele dereinst überwunden zu werden. und aus denen der Sinn der allwöchentlichen Scheidung zwischen dem siebenten Tag und den sechs Werktagen erhellt. Denn wie das Heiligtum von dem Nichtgeheiligten nur in dem Sinne geschieden ist, dass vom Heiligtum der Geist der Heiligkeit zur Durchdringung aller übrigen Lebensbeziehungen ausgehen soll, wie das vom Licht Geschiedene nur im Dunkel erstarken soll, um sodann vom Licht durchdrungen und zu Blüte und Leben geweckt zu werden, wie Israel von den Völkern nur zu dem Zwecke geschieden worden, auf dass durch Israel immer mehr und mehr die Völker für die Israel geoffenbarten Wahrheiten gewonnen werden. So ist auch der Schabbat von den Werktagen nur dazu geschieden, auf dass die vom Schabbat vertretenen Wahrheiten in das werktätige Leben der Woche hinübergehen, um in derselben leitend und heiligend zur Verwirklichung zu kommen. Ja, und zurück zu Green, der auch versucht, mit den Erklärungen umzugehen, wie es zu diesen Absonderungstendenzen gekommen ist. Die Begründung, die normalerweise zur Verteidigung dieser Quellen gegeben wird, ist, dass sie eine Reaktion auf die schwerwiegende Erniedrigung und Verfolgung, die Juden die Zeiten hindurch erfuhren, waren. Sie dienten als Kontrapunkt zu der fortdauernden Unterdrückung von Juden, indem sie behaupteten, dass wir tatsächlich eher überlegene menschliche Wesen sind als unterlegene, wie es die Gesellschaft, die uns umgab, beharrlich zu behaupten schien. Aber diese Ordnung der Dinge muss in Frage gestellt werden. Diese Texte datieren aus dem 2. bis 4. Jahrhundert. Die Unterdrückung der Juden und die Verleumdung des Judentums waren eine Realität, sowohl im späten Römischen Reich als auch in der Ära der frühen christlichen Vorherrschaft. Aber dies war lange vor den Kreuzzügen, den Pestpogromen und der wirklich schrecklichen Dämonisierung der Juden, zu der es im Mittelalter kam. All dies als jüdische Reaktion auf Leiden abzutun, könnte ein leichter Weg sein, uns aus der Affäre zu ziehen. Wir müssen uns ohne Angst der Möglichkeit gegenübersehen, dass unser Gefühl der Überlegenheit und der Herablassung gegenüber anderen ein früher Teil unserer Tradition war. Vielleicht sogar einer, der eine gewisse Rolle in der Gestaltung der langen und schrecklichen Geschichte, die wir auszuhalten hatten, spielte. Von einem relativ frühen Zeitpunkt an sahen wir Juden uns als Gottes treuen Überrest, als Überlebende unaufhörlicher Verfolgung. Wir waren Gottes unschuldige und kostbare Herde, die sich eisern an ihren Glauben klammerte. Gott aufrief, uns zu retten von denjenigen, die jemals daran gedacht hatten, uns zu zerstören. Entweder durch Mord oder durch erzwungene Konversion. Ja, soweit dieser aktualisierende Text von Arthur Green. Dazu Anmerkungen. Herr Müller, melden Sie sich?
Ja, ich sehe wieder meine Hand nicht.
Ja, man sieht sie auch nicht, aber ich sehe, dass Sie nicht stumm geschaltet sind. Von daher habe ich vermutet, dass Sie sich gemeldet haben.
Kennen wir dann im antiken Judentum überhaupt irgendeine Art von Zwangskonversion? Wurden die Juden gezwungen, von ihrem Glauben abzuweichen?
Wir haben die Verbote von Antiochos dem Vierten, 169 vor, der ja dann zu dem Aufstand der Makkabäer führt, wo
schon nicht mehr antik, ja.
Wo Juden aufgefordert wurden, dem Götzenbild, das er im Tempel in Jerusalem aufgestellt hatte, zu dienen, den Göttern Opfer darzubringen. Das ist ja das, was am Beginn des ersten Makkabäerbuches beschrieben wird, wie Mattathjahu und seine Söhne sich eben weigern, heidnische Opfer darzubringen. Das ist schon eine Ausnahme in der Gesamtgeschichte. Denn normalerweise waren die antiken Religionen ja eher tolerant. Also sie haben, solange die Völker ihre Herrschaft anerkannt haben, haben sie normalerweise nicht verlangt, die Religionen ihre eigene Religion zu übernehmen. Ja, ich denke, wenn Green hier von der erzwungenen Konversion spricht, meint er wirklich mehr die Ereignisse des Mittelalters, wo Juden eben oft vor die Wahl gestellt worden sind, sich taufen zu lassen oder getötet zu werden. Und das war ja auch noch mal bei der Vertreibung aus Spanien 1492. Das war ja auch so, man konnte der Vertreibung entgehen, wenn man bereit war, sich taufen zu lassen.
Also im antiken Judentum nicht.
So gut wie nicht, nein. Wir werden auch noch sehen, also im Buch Daniel kommt das ja vor und wird so dargestellt, als wenn es die persische Zeit gewesen wäre. Aber im Grunde ist es wohl auch eine Verarbeitung dessen, was eben zur Zeit von Antiochos dem Vierten unter der hellenistischen Herrschaft geschehen ist. Und im Römischen Reich waren die Juden ja auch tatsächlich eine anerkannte Religionsgemeinschaft, eine sogenannte Religio Licita. Und das war ja ihr Vorteil gegenüber dem Christentum, dass ja zu ne, diese eine noch einige Zeit gebraucht hat, bis es diese Anerkennung bekommen hatte. Und deswegen war, weil die Juden eben auch so anerkannt waren und auch im dritten Jahrhundert, 200 irgendwas, auch genau wie an andere Einwohner des Reiches auch römische Staatsbürger werden konnten, darum wurden die Juden auch nicht verpflichtet, den römischen Göttern zu dienen, weil sie eben anerkannt war, dass sie sozusagen ihren eigenen Gott haben. Und in dem Moment, wo klar war, dass die junge christliche Gemeinde eben nicht mehr zum Judentum gehörte, hatte sie nicht mehr diesen Schutz der erlaubten Religion. Und das ist dann erst mit Konstantin gekommen.
Er schreibt hier ganz, ganz explizit, ja, es ist erwählt, Gottes Diener zu sein, seine Mission zu erfüllen. Das
Ja, ich weiß nicht, ob
Bewusstsein
man
im Ewigen
Mission
und so
jetzt.
weiter. Aber seine Mission zu erfüllen, das ist doch kein Gotteswort.
Der Gedanke ist sozusagen, Gott hat Israel auserwählt, um die Botschaft von Gott in die ganze Welt zu bringen. Und das ist sozusagen die Mission, die Israel von Gott gegeben ist und die es auf erfüllen soll. Das ist damit gemeint.
Wo ist das denn explizit gesagt? Also so nach unserem Sinne geht hin in alle Welt und so weiter.
Wohl eher nicht so deutlich, aber wir haben schon in Abraham, dass er Segen für alle Völker werden soll. Wir haben Jeremia, der eindeutig zum Propheten auch für die Völker berufen wird, nicht nur zum Propheten Israels. Und man kann einige Texte bei Jesaja eben auch gerade, was eben im Christentum als die Gottesknechtlieder bekannt sind, wird in der jüdischen Tradition ja normalerweise der Gottesknecht als Israel verstanden, der also in dem Sinne auch eine stellvertretende Botschaft hat. Also in der Tora ist es weniger, würde ich sagen. Da geht es wirklich eher darum, dass Israel die Tora einhalten soll. Aber in den prophetischen Texten gibt es durchaus Überlegungen, die in diese Richtung gehen, ja.
Als Interpretation.
Ja, es ist schon und eben auch eine Frage, woraufhin man den Schwerpunkt legt. Denn es ist auch keine Frage, Green schreibt hier natürlich auch als jemand, der eine bestimmte Auffassung vom Judentum hat. Und seine ist eben die universalistische, im Grunde genommen die jüdische Ethik auch als eine allgemein menschliche Ethik zu sehen. Und er versucht da auch natürlich eben sich abzusetzen von denen, die das Partikularistische betonen. Aber ich denke, man kann diese Interpretation durchaus als existent auch schon in den prophetischen Texten finden. Und eben auch gerade in dem Text von dem Piyut auf Seite 3, der eben schon irgendwie auch rabbinische Gedanken widerspiegelt, da sieht man schon so diese Vision, dass eben alle den Gott Israels anerkennen werden und auch wenn ja nicht deutlich gesagt wird, dass Israel dafür sorgen soll, sozusagen. Also man kann diese Tendenz sehen, aber sie ist sicher nicht so eindeutig wie im Christentum. Das würde ich Ihnen schon zustimmen. Cor.
Ja, ich habe mehrere Bemerkungen und Fragen, aber das über das Letzte, was hat das tun? Hat das auch etwas in Verbindung mit diesem Psalm, wo das steht von, die Völker sollen zum Berg Zion kommen und so oder nicht?
Ja, natürlich. Das sind diese, also all die prophetischen Visionen der Völkerwallfahrt zum Zion steht natürlich in diesem Blick drin, des Universalismus.
Und dann über diese ja, erste Fragen, die Green stellt. Ich habe übrigens ein Buch von ihm, die sind die Wörter, heißt das. Solche Fragen. Ich kenne auch Geschriften oder Dinge von Juden, Niederländische, die auch in diese Richtung auch denken. Warum tun wir das, was wir da tun, mit arabischen Dörfern? Ich habe in der Niederländischen Zeitung 4 Frauen, die den Holocaust überlebt haben und die sich dann fragen, ja, wofür das alles? Und die haben auch zum Beispiel gesagt von, ja, uns ist vorgelogen, das Land war nicht leer zum Beispiel. Und darauf haben sie ihre Konsequenzen gesagt und protestieren mit auf die Straße gegen Gaza, nicht nur, aber auch schon vor der Gaza, gegen die Veränderungen mit dem Gerechts und so alles. Und was ich fragte, mich selber auch fragte dabei, dann, die Verbindung mit das letzte Teil, wie ist das denn? Ich meine, wir haben diese Gebete, ich kenne den Havdalas Ritus und die finde ich auch sehr, wenn ich das mal erlebt habe, beeindruckend, muss ich sagen. Mhm. Du hast gesagt von ja, das sind die größte Teil ist damit einverstanden, was Israel macht, aber inwiefern, auch wenn wir ihn später dann sehen bei Cook, diese verschiedene, weil hier er, das ist auch eine Frage von mir, bezieht er hier sich auf Nehemia 9 oder nicht? Nicht direkt, hä?
Nein, er erwähnt nicht direkt Nehemia, aber weil wir eben auch in dem Text von Nehemia die Absonderung haben. Das ist dasselbe Verb Hafdil von der Haftalah. Auf die Weise kam ich sozusagen auf die Assoziation zwischen den Dingen. Und es ist eben dieses Grundproblem wirklich zwischen der Spagat zwischen Universalismus und Partikularismus.
Ja, das ist, was ich auch öfter mal beschäftigt oder beschäftigt habe. Und wo mir was dann erzählt wurde, wie das zu verstehen ist. Obwohl ich finde das nicht leicht, muss ich sagen, das ganze Thema. Ja. Ja, und weil später hat Cook das vergleicht, Nehemia 9 vergleicht mit Psalm 78 und Josua und so. Das hat mich auch, aber da ist keine Verbindung zu sehen hier mit dieser Text.
Nein, in den anderen Texten, also kommen ja nachher noch die Vergleiche mit dem historischen Rückblicken, die in dem Gebet in Nehemia 9 gemacht werden. Darum geht es hier nicht, sondern um die Aussage eben in der Einleitung, bevor überhaupt das Gebet gesprochen wird, dass es eben diejenigen sind, die sich abgesondert haben. Und ich glaube, so wie du auch sagtest, auch in Holland gibt es viele Juden, die sich heute eben mit der israelischen Politik schwer tun. Ich glaube, da ist eine ganz große Krise da für viele Juden in Amerika, in Westeuropa, die nicht mehr sehen, wie sie sich noch mit dem Staat Israel identifizieren können, obwohl sie eigentlich Zionisten sind. Und auch Green selber schreibt noch in dem Buch, er ist immer noch Zionist und ist der Meinung, es braucht einen Ort, wo Juden notfalls hinfliehen können, aber es wird halt immer wesentlich schwieriger. Und er bringt eigentlich eine ganz spannende Unterscheidung, weil er sagt ja auch manchmal, das ist nicht das Judentum, das wir kennen. Und da habe ich auch gemerkt, offensichtlich ist die amerikanische Realität eben doch anders als das, was ich hier in Israel kenne und kennt eben mehr die universalen Tendenzen. Und er sagt eigentlich, also was sozusagen sein Judentum ist und was er eben auch in der Mehrheit des amerikanischen und des westeuropäischen Judentums identifiziert, das ist eigentlich das Erbe der jüdischen Aufklärung, mit Moses Mendelssohn angefangen, eben der Gedanke, die Tora letztlich als eine Ethik für die ganze Welt zu sehen und in den ethischen Geboten auch nicht zwischen Juden und Nichtjuden zu unterscheiden. Aber er sagt, das ist letztlich eben ein Erbe, das hauptsächlich sich ausgewirkt hat in Westeuropa und den USA, während es eben ansonsten gerade in der jüdischen Mystik und im Chassidismus sehr stark diese partikularistischen Tendenzen gibt. Und das waren die beherrschenden Bewegungen sowohl im osteuropäischen Judentum, wo es ja relativ wenig Aufklärung im Sinne der historischen Bewegung Aufklärung gegeben hat, und auch in dem Judentum in den arabischsprachigen Ländern, die also eigentlich diese Phase der Modernisierung so nicht durchgemacht haben, also auch nie irgendwie im Gegensatz zu Leuten wie Mendelssohn nie ein Problem damit hatten, dass Juden sich als was Besonderes sehen und von daher so, also im Grunde genommen sich auch im Staat Israel die osteuropäischen Juden und die Juden aus den arabischen Ländern eigentlich beide zu einem gemeinsamen Erbe, das sehr auf Mystik, auf Chassidismus beruht, eigentlich sich definieren und da eben auch, also neben allen schönen Dingen, die das auch enthält, überhaupt keine Frage, aber auch eben sehr stark diese partikularistischen Tendenzen sind und sich dadurch auch der wachsende Graben zwischen dem westlichen Judentum und dem Judentum in Israel, in dem es natürlich auch ein westliches Judentum auch gibt, aber das wohl schon inzwischen eher eine Minderheit ist. Das ist also die Unterscheidung, die er macht. Und dieses Buch ist wirklich aus dieser ungeheuren Sorge geschrieben. Was ist das für ein Judentum und wie können wir da überhaupt noch mit weiter umgehen? Und er fragt sich auch am Schluss, welche Rolle amerikanische Juden spielen können, um hier irgendwas zu ändern. Wobei ich da ehrlich sagen muss, ich glaube nicht, dass er da eine wirklich praktikable Idee hat, was ja auch nicht seine Schuld ist, sondern ich habe immer das Gefühl, die amerikanischen Juden können nicht allzu viel tun hier im Moment.
Ja, es ist auch politisch, ja. Ich meine,
ja, ja, natürlich, es ist alles politisch. Und eben, weil es hier nicht nur um abstrakte theologische Ideen, sondern um Frage von Identitäten und Verhältnis zu Nichtjuden geht, sind das keine reinen abstrakten theologischen Ideen, sondern kommen wirklich in ganz praktische Dinge rein.
Aber wenn ich dann Nehemiah 4, 9 lese und die anderen Beispiele, die dann in der Geschichte sind, von Jesaja, Josua, 2 Könige, Psalm 178 und 105 und 6 und noch viel mehr und so weiter steht da, dann denke ich, ja, was lernt man denn da aus?
Ja, das. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass Nehemia eben kein Text ist, der jetzt liturgisch besonders verarbeitet wird. Wobei die ersten Verse des Gebetes, die sind ja Teil des Morgengebets, wo es um die Schöpfung und den Bund mit Abraham geht. Also in dem Sinne könnte man sagen, ist der direkte Einfluss der Texte von Nehemia wahrscheinlich nicht allzu groß. Aber es ist natürlich eine Summierung von Texten, die zusammenkommt. Und ich denke, letztlich, was man versuchen muss, ist einen gesamtkanonischen Blick zu haben. Ich kann aus der Bibel alles lesen. Wenn ich irgendein Kapitel nehme, finde ich immer das, was ich haben möchte. Die Frage ist, wie man das Ganze als Gesamtheit sieht und ob man da vielleicht dann sagen kann, in welche Richtung das Ganze eigentlich gehen sollte. Und
das ist wahr, das stimmt. Ja.
Ja, Frau Herritsch, Sie hatten sich gemeldet.
Ich bin noch mal bei Seite 2 gelandet unten, also nachdem Paulus klar gemacht hatte, dass man kein Jude sein muss, etc., etc., um in die Gemeinschaft der Geretteten war, und wurde das Christentum die einleuchtendere Wahl. Meine Frage ist eigentlich, hat das Christentum jetzt noch irgendwie Korrespondenz, Einfluss auf das Judentum?
Ich denke, der Einfluss war und ist immer da, seit es das Christentum gibt. Und es kann auch gar nicht anders sein. Denn auch wenn man es vielleicht nicht mag oder verbergen möchte, aber wenn man sich heilige Schriften miteinander teilt, letztlich aus demselben hervorgegangen ist, dann kann es nicht sein, dass gar kein Einfluss da ist. Es ist sicher so, dass im heutigen Israel die meisten Juden sehr wenig von Christentum wissen. Das ist auch nicht im Lehrplan drin. Also man schreckt davor zurück. Aber auch Dinge, die man unbewusst erklärt. Wir müssten unsere ganze Liturgie durchforsten, um mal zu gucken, wie weit da verborgene Auseinandersetzung mit Christentum da ist. Das sind halt Dinge, die konnte man nicht klar auf den Tisch legen, denn man war ja Minderheit und es waren Dinge, die mit der Zensur nicht gingen. Aber das ganze rabbinische Judentum letztlich entwickelt sich im Dialog, in Absetzung, in Konfrontation mit dem Christentum, wie umgekehrt das Christentum es auch getan hat. Also man kann eigentlich die theologischen Entwicklungen in beiden Religionen letztlich nur voll verstehen, wenn man auch immer die parallelen Entwicklungen in der anderen Religion sieht. Denn das ist ein sich gegenseitiges Beantworten und sich miteinander auseinandersetzen. Andererseits sozusagen die konkrete Anziehungskraft, die Christentum auf Juden ausgeübt hat, also in dem Sinne, dass Juden zum Christentum übergetreten sind, das ist in der Geschichte immer eine relativ kleine Zahl geblieben. Also, es gibt heute Juden, die sich messianische Juden nennen, auch keine riesige Gruppe und auch eine überhaupt nicht einheitliche Gruppe. Die haben auch untereinander nochmal sehr unterschiedlich, die Jesus als Messias anerkennen, aber sich nicht Christen nennen wollen, weil sie auch nicht alle christlichen Dogmen akzeptieren. Also, da gibt es schon einiges, aber zu einer Massenkonversion von Juden zum Christentum ist es nie gekommen. Also es bleibt etwas, was da ist und was irgendwie auch ein dauernder Stachel ist, mit dem man sich auseinandersetzen muss, ob man will oder nicht. Aber normalerweise ist man dann schon trotzdem bei sich geblieben auch und hat halt versucht. Und ich denke schon, also wenn Green schreibt ja auch eben am Schluss, dass man wohl nicht diese ganzen Texte, indem man sich auserwählt darstellt, nur als Reaktion auf Unterdrückung lesen kann. Aber wenn natürlich die Kirche spätestens ab dem 4. Jahrhundert anfängt, immer zu sagen, wir sind das wahre Israel, dann ist es natürlich eine Gegenreaktion darauf zu sagen, nein, wir sind die Auserwählten. Und sozusagen, man schlägt es sich gegenseitig um die Ohren, wer denn nun auserwählt ist. Das spielt sicher auch immer wieder mit.
Ja, aber genau das ist doch der Knackpunkt bei den sogenannten Offenbarungsreligionen, dass alle drei sagen, wir sind die Wahren und die Richtigen. Das heißt also, die Auseinandersetzung mit fremden Religionen besteht doch nur darin, die Negativpunkte hervorzuheben und sonst gar nichts. Weil ich behaupte mal ganz einfach, es gibt keine schlechte Religion.
Das war sicher im Verlaufe der Geschichte so und hat sich in den letzten Jahrzehnten, ich denke katholischerseits, eben seit dem Zweiten Vatikanum irgendwo geändert, wo man versucht, auch eine neue Wertschätzung von anderen Religionen zu finden. Aber es ist keine Frage, dass man sich damit schwer tut und dass das auch einer langen Tradition entgegensteht. Und wenn ich eben vorhin sagte, die Juden stehen so wirklich in der Frage, wie weit sind wir universal, wie weit sind wir partikular? Ich denke, die große theologische Frage eben fürs Christentum ist, können wir anerkennen, dass es einen Heilsweg für Menschen außerhalb von Jesus gibt? Die traditionelle Kirche hätte ganz klar Nein gesagt. Ist sie heute dazu bereit, einen solchen Weg anzuerkennen? Es gibt Dokumente der katholischen Kirche, die zumindest für Juden das anerkennen heute. Aber man tut sich damit enorm schwer und ist auch logisch, dass man sich damit schwer tut.
Es gibt eine Menge Punkte im Christentum, was die Christen nicht anerkennen.
Auch das. Ich glaube auch nicht, dass man heute jeden Christen, jede Christin auf alle Dogmen, die die offizielle Kirche hat, verpflichten kann. Das
Genau.
ist natürlich auch ein Ereignis, ein Phänomen der modernen Zeit, dass es viel individueller geworden ist. Auch wenn man sich nominell einer Religionsgemeinschaft zugehörig fühlt, muss man noch lange nicht alles unterschreiben, was sie sagt. Das ist auch klar. Frau Krüger-Dohm.
Ich denke gerade, dass außerhalb des religiösen Bereiches, ja auch in vielen anderen Bereichen, dieses Absetzen oder das Einbeziehen der anderen eine große Rolle spielt. Ich denke jetzt zum Beispiel an Bayern und Preußen oder ja, in ganz vielen anderen Bereichen ist das ja auch so, dass man seinen eigenen Wert erstmal dadurch bestätigt sieht, um sich gegen den anderen abzusetzen. Und ich habe jetzt vor kurzem, das ist jetzt wieder ein religiöses Beispiel, in den Thomas-Evangelien gelesen, da war eben von Persien aus gesehen, der Westen war was ganz Schlimmes. Und Ägypten war also das Land des Sumpfes und der Verführung und der schlimmen Sitten. Und ich finde, das ist so ein typisch menschliches Phänomen, dass man einerseits denken kann, wir sind alle Menschen, wir gehören zusammen, wir haben gleiche Aufgaben im Leben zu erfüllen. Und das andere wieder, wir sind besondere gegenüber denen, die jetzt woanders leben.
Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht ist das eben wirklich auch, weil das Christentum sich eben immer als Universalreligion sieht in der christlichen Welt, äußern sich diese partikularistischen Dinge vielleicht dann eher auf nationaler Ebene, als wie man sich als Volk, als ethnische Gruppe versteht, und kommen dann da die Abgrenzungen, und konnte man dann auch gut oft vergessen, dass die Leute, die auf der anderen Seite gegen einen kämpfen, ja auch Christen sind, und andere Absonderungstendenzen spielten dann auch eine Rolle. Oder ich denke auch heute, was die Frage der Flüchtlinge, der Einwanderer in Europa angeht, wer ist Deutscher? Ist Deutscher nur jemand, der auf den Stammbaum von ich weiß nicht wie viele Generationen in Deutschland Geborenen zurückblicken kann? Oder ist Deutscher auch jemand, der eingewandert ist und nach einigen Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt? Auch da, denke ich, kommen ähnliche Fragen rein.
Ja, auch die Flüchtlinge aus dem Osten nach dem Zweiten Weltkrieg, ja. Das war auch eine große Sache, die Einheimischen und die Flüchtlinge, die dann dazu kamen. Ja. Und so wie es ja bei uns auch jetzt schwierig ist mit denen, die zu uns kommen, zu sagen, wir haben die Grundmenschenwerte, haben wir ja sowieso zusammen. Und wenn wir uns darauf besinnen, dann gehören wir zusammen und können zusammen leben. Und dann aber wieder das andere, nein, wir müssen uns abgrenzen, denn ihr habt die und die Sitten und die Bräuche, die wir ablehnen, und deswegen können wir nicht zusammen sein.
Ja, ich denke, das macht vielleicht auch wirklich die Aktualität von Esra und Nehemia jenseits des Judentums aus. Im jüdischen Kontext kann man halt schwer zwischen Volk und Religion trennen, und von daher sind die Aspekte immer miteinander vermischt. Aber wenn man das sozusagen auf die andere Ebene bringt, dann sind diese Absonderungsfragen eben auch überall auf der Welt eigentlich enorm aktuell.
Mhm. Naja, es ist ja zunächst mal ein Phänomen von der Evolution. Alles, was fremd ist, ist zunächst mal Feind.
Ja, das ist genau das, was dahinter steht.
Und das ist auch gesund so. Ja.
Hat wahrscheinlich einen alten Überlebenstrieb. Das, was man nicht kennt, da muss man erstmal vorsichtig mit umgehen. Ja. Ja, von daher haben wir uns jetzt schön ausführlich mit eigentlich nur den ersten Versen unseres Kapitels befasst. Die nächsten Texte gehen nochmal auf den Text des Gebetes selber ein, auf die Thematik, die hier kommt. Hier nochmal zunächst wieder ein Text von Benjamin Lau, das ist eigentlich die Fortsetzung von dem Text, den wir am Anfang gesehen haben. Das Gebet der Leviten schließt ein Preislied für den Schöpfer ein. Ein Lied, das nach seiner inneren Logik in zwei Abschnitte geteilt ist. Der eine beginnt mit den Worten: Du allein bist der Ewige. Du hast den Himmel gemacht. Vers 6 und fährt fort mit der Erschaffung der Welt. Und der zweite beginnt mit den Worten: Du bist der Ewige, der Gott, der Abraham erwählt hat. Vers 7 und fährt fort den Bund und die Geschichte des Volkes Israel von Ägypten über das Leben in der Wüste bis zum Abschluss des historischen Teils in Vers 35 zu beschreiben. Sie begannen: Du allein bist der Ewige. Und das Heer des Himmels wirft sich vor dir nieder. Dies ist eine Beschreibung der menschenlosen Schöpfung, die sich im Bund der feststehenden und ewigen Natur zwischen Gott und seiner Welt befindet. Aber dann fahren sie zum zweiten und hauptsächlichen Teil ihres Gebetes fort, der beginnt: Du bist der Ewige, der Gott, der Abraham erwählt hat. Und du hast mit ihm den Bund geschlossen, das Land zu geben. Dies ist ein Bewusstsein der Kindeskinder Abrahams, von denen der Ewige einen Bund geschlossen hat, mit denen der Ewige einen Bund geschlossen hat Und seit dem Bund der Väter ist uns befohlen, den Bund zu bewahren und die kommenden Generationen auf ihn zu verpflichten. Viele wollen diesen Bund, den der Ewige mit Abraham geschlossen hat, mit dem Bund der Beschneidung, Genesis 17, identifizieren und pflegen sogar zu dessen Ehre, diese Verse an einem Tag, an dem eine Beschneidung stattfindet, feierlich zu rezitieren. Aber eine Lektüre der Worte des Gebetes hier zeigt, dass der Bund, den die Leviten meinen, der Bund ist, den der Ewige mit Abraham im Bund zwischen den Stücken, Genesis 15, geschlossen hat, also den Stücken der zerteilten Tiere, die er dorthin legen soll, bei dem er das Land und die Verheißung erwähnt hatte und wo Abraham auch in einer schweren Prüfung steht. Er hat keinen Samen und er ist alt. Und siehe, mein Hausgenosse wird mich beerben. Der Ewige führt ihn hinaus, zeigt ihm die Sterne und verheißt ihm einen fernen und unwirklichen See. So wird dein Same sein. Abraham sieht und glaubt, und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Jetzt kommen die Leviten und sagen dasselbe wie Abraham. Wir sehen nicht, wie die trübe Wirklichkeit, in der wir leben, umgewandelt werden kann. Aber trotzdem schließen wir eine Konvention. Das ist das, was im nächsten Kapitel dann kommt, mit dem wir uns nächstes Mal befassen. Wie es Rashi sagt, ihm zu glauben und zu vertrauen. Nach der historischen Erzählung kommt eine Aussage über unsere Situation am heutigen Tag. Siehe, wir sind heute Knechte. Und das Land, das du unseren Vätern gegeben hast, seine Frucht und sein Gutes zu essen, siehe, wir sind Knechte auf ihm. Und sein Erzeugnis ist zahlreich für die Könige, die du über uns gegeben hast, wegen unserer Sünden. Und über unsere Körper herrschen sie und über unser Vieh nach ihrem Gutdünken. Und in großer Bedrängnis sind wir. Siehe da, am Ende dieses langen historischen Ausflugs beschreiben die Betenden, was ihnen widerfährt. In großer Bedrängnis sind wir. Die Steuern sind schwer, das Land, das du unseren Vätern gegeben hast, ist nicht unser und wir sind wie Knechte auf ihm. Eine Erfahrung der Entfernung von all den großen Verheißungen, die der ewige Abraham im Bund zwischen den Stücken verheißen hatte. In direkter Fortsetzung zu diesen Abschlussworten wenden sich die Leviten dem zentralen Thema zu, um dessen Willen sie zusammengekommen sind. Und trotzdem schließen wir eine Konvention und schreiben sie nieder. Und sie wird unterschrieben von unseren Edlen, unseren Leviten, unseren Priestern. Und trotzdem, trotz des Gefühls der Demütigung und der Entfernung von der Tora, vom Ewigen, vom Land und von der Verheißung des Ewigen an sein Volk, sind wir bereit, einen erneuerten Bund mit dem Ewigen zu schließen. Soweit der Text von Lau, dazu Anmerkungen. Ja, also ich fand schon sehr spannend den Vergleich, den er hier zieht mit der Situation Abrahams in Genesis 15, wo er eben die großen Verheißungen bekommt, aber nicht überhaupt nicht sieht, wie die erfüllt werden sollen. Das heißt ja auch, die Verheißung schließt ja auch in Genesis 15 ein, dass ihm gesagt wird, und vier Generationen wird dein Same Fremder sein und er wird unterdrückt werden. Also diese Verheißung enthält durchaus auch schwierige Elemente und ist eben auch klar, wird sich aller frühestens vier Generationen später erfüllen. Das sozusagen auf die Situation nach der Rückkehr aus dem Exil anzuwenden. Wir hatten ja schon ein paar Mal gesehen, dass Lau darauf hinweist, dass sowohl die Propheten Haggai und Zacharia als auch Nehemia in seinem konkreten Handeln dass sie auch versucht haben, die Leute von ihren allzu großen Erwartungen herunterzuholen. Weil sie auch gesagt haben, wenn wir riesige Hoffnungen, riesige Visionen haben, die dann doch nicht Wirklichkeit werden, damit können wir eigentlich kein konkretes Leben aufbauen. Und ja, hier jetzt eben dann doch die Hoffnung nicht aufgegeben wird, dass die Dinge besser werden können. Wir werden gleich noch in dem Text von Sarah Jeffetz sehen, dass man sich durchaus fragen kann, wie kommen sie eigentlich darauf, ihre Situation als so furchtbar darzustellen? Denn immerhin, sie sind ja aus dem Exil zurückgekehrt, sie konnten den Tempel wieder aufbauen, sie konnten die Mauer aufbauen. Wie man damit umgehen kann, dass jetzt hier plötzlich alles so negativ gesehen wird. Jetzt in den weiteren Texten geht es eben auch darum, dass dieser Text durchaus auch zum Vorbild geworden ist. Wir finden schon im babylonischen Talmud, im Traktat Ta'anit, der eben der Traktat ist, der sich mit Vorschriften für Fasttage befasst. Da wird genau das, was am Anfang gesagt wird, das hatten wir direkt bei dem ersten Zitat, dass sie ein Viertel des Tages in der Tora gelesen haben und ein Viertel des Tages ein Bekenntnis abgelegt haben und sich vor Gott niedergeworfen haben. Das wird eigentlich als Modell für Fasttage übernommen, wo es dann eben heißt, Abaye sagte, also wie die Fasttage gestaltet werden sollen. Vom Morgen bis zur Mitte des Tages befasst man sich mit den Angelegenheiten der Stadt. Damit ist sozusagen natürlich gemeint, zu schauen, warum ist unsere Situation so schlecht, wie sind wir dahin gekommen. Also das ist auch eine Gewissenserforschung, kann man wohl sagen. Von da an liest man ein Viertel des Tages in der Tora und die Prophetenlesung. Und von da an bittet man um Erbarmen, wie es heißt, und hier wird jetzt direkt Nehemia zitiert, und sie erhoben sich, wo sie standen, und lasen in der Torarolle des Ewigen ihres Gottes ein Viertel des Tages, und ein Viertel bekannten sie und warfen sich nieder vor dem Ewigen ihrem Gott. Und eben wenn hier das Bekennen schon erwähnt wird, so wird dieses Gebet wirklich auch als eine Gattung des Bekenntnisgebetes gesehen. Sarah Jeffet schreibt dazu, das Gebet Esras, also ist aus ihrem Kommentar zu Esra 9. Als wir das besprochen haben, hatte ich keinen Platz mehr, den Text zu bringen, sozusagen, und habe ihn jetzt hier zu dem Text von Nehemia, wo es auch so passt, eingeschoben. Das Gebet Esras, das war das Gebet, das er gesprochen hat, nachdem er von den Mischehen gehört hat und da versucht, eine Lösung zu finden. Das Gebet Esras stellt eine besondere literarische Gattung unter den Gebeten in der Bibel dar. Und es ist üblich, sie als Bekenntnisgebet oder in Deutschland würde man wahrscheinlich eher Bußgebet sagen, zu bezeichnen. Diese Gattung ist in der Bibel nur in den späten Büchern bezeugt und ihre herausragenden Vertreter sind neben diesen Versen. Kann man mich noch hören? Ich sehe gerade, dass auf dem Bildschirm was passiert.
Es hat jemand sein Bildschirm freigegeben. Ich weiß den Namen nicht. Das ist die Nummer 27428887. Ich weiß nicht, wer sich damit einloggt.
Aber hören kann man mich noch.
Ja, ich höre
Ja,
dich.
ich,
Gut,
genau.
okay, dann
Ich
lese ich
schaue mal,
einfach
ob ich
mal
das.
weiter und das mal schlimmstenfalls den Bildschirm ignorieren.
Wer sein Bildschirm erkennt, bitte die Bildschirmfreigabe beenden. Das wäre lieb.
Ja, ist schon
Ah,
in
super,
Ordnung.
danke.
Ja, diese Gattung, also des Bekenntnisgebetes, ist in der Bibel nur in den späten Büchern bezeugt und ihre herausragenden Vertreter sind neben diesen Versen, also das Esra 9, 6 bis 15, Nehemia 9, 5 bis 37 und Daniel 9, 4 bis 19. Bekenntnisgebete sind Gebete der Allgemeinheit, auch wenn der Sprecher ein Einzelner ist, so hier unter Nehemia 9. Und die Betenden werden ausdrücklich vorgestellt, mit ihren Namen oder ihren Titeln. Alle Bekenntnisgebete sind in Prosa formuliert und die Linie, die sie am meisten charakterisiert, ist das Sündenbekenntnis in der Formulierung: Wir sind schuldig geworden, wir haben verraten. Und die Rechtfertigung Gottes in der Formulierung: Gerecht bist du, Esra 9,15. Und als Beispiel aus Nehemia waren eben gerade die Verse 33 bis 34. Und du bist gerecht über alles, was über uns gekommen ist, denn wahrhaftig hast du gehandelt und wir haben gefrevelt. Und unsere Könige, unsere Edlen, unsere Priester und unsere Väter haben deine Tora nicht ausgeübt und haben nicht auf deine Gebote und auf deine Zeugnisse gehört, von denen du ihnen Zeugnis abgelegt hast. Oder in Daniel 9, die Verse 5 bis 7, wir haben gesündigt und uns schuldig gemacht und gefrevelt und rebelliert und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsvorschriften abgewichen. Dir, Herr, ist die Gerechtigkeit und uns die Scham am heutigen Tag, dem Mann aus Juda und den Einwohnern Jerusalems und ganz Israel, den Nahen und den Fernen in allen Ländern, in die du sie verstoßen hast, für ihre Veruntreuung, die sie an dir geübt haben. Der theologische Rahmen des Gebetes ist also die Theodizee, die Rechtfertigung Gottes. Der Ausgangspunkt des Bekenntnisgebetes ist in der Gegenwart, in der bitteren Wirklichkeit, in der sich der einzelne Beter und die betende Gemeinde befinden. Es schließt einen historischen Überblick ein, kurz oder lang, in dessen Zentrum ein Vergleich zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit dargestellt wird. Die Anerkennung der Sünde der Generationen und der Gerechtigkeit Gottes dienen als Grundlage für die Hinwendung zu Gott mit der Bitte um Rettung, wie in den Worten Daniels. Herr, bei all deiner Gerechtigkeit wende sich doch dein Wutschnauben und deine Zornesglut ab von deiner Stadt Jerusalem, deinem heiligen Berg. Denn durch unsere Sünden und die Schuld unserer Väter sind Jerusalem und dein Volk zur Schande für unsere ganze Umgebung. Und jetzt höre, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass leuchten dein Antlitz über deinem verödeten Tempel um des Herrn Willen. Und die, auch wirklich diese, gerade der Text aus Daniel 9, 5 bis 7, ist dann auch Modell, wie das wirklich in die jüdische Liturgie übernommen worden ist, nämlich das Bekenntnisgebet, das im Morgengebet für Dienstag und Donnerstag gebetet wird und natürlich auch eine große Rolle im Morgengebet von Neujahr und dem Versöhnungstag spielt. Da heißt es dann, wir haben uns verschuldet, waren treulos, haben geraubt, haben Lästerung geredet, haben zur Sünde verleitet, haben zum Frevel verleitet, waren übermütig, waren gewalttätig, haben Lüge ersonnen, haben Böses beraten, haben getäuscht, haben gespottet, haben uns aufgelehnt, haben geschmäht, waren widerspenstig, haben uns vergangen, haben Frevel begangen, haben angefeindet, waren hartnäckig, waren gesetzlos, haben Verderben begangen, Gräueltaten geübt, haben geirrt, du ließest uns irre gehen. Wir sind von deinen Geboten gewichen und von deinen guten Satzungen. Und es hat uns nicht gefrommt. Und hier jetzt nochmal Zitat aus Nehemia. Du aber bist gerecht in allem, was über uns kommt, denn Wahrheit hast du geübt und wir haben gefrevelt. Was in der Übersetzung nicht zum Ausdruck kommt, ist, dass alle diese Verben, die hier auftauchen, alphabetisch angeordnet sind. Also es fängt an mit einem Verb, das mit Aleph, dem ersten Buchstaben, anfängt und geht dann weiter bis zum letzten Buchstaben. Und dazu, das habe ich in die Fußnote gestellt, schreibt Eli Munk in seinem Kommentar, die alphabetisch geordneten Sündenbekenntnisse vermeiden es, die spezielle Sünde des Einzelnen hervorzuheben, weil sie allgemein gehalten sind und geben gleichzeitig dennoch den unmittelbaren Anstoß zum Nachdenken über einzelne Versündigungen anhand des dargebotenen alphabetischen Schemas, sodass diese Formulierungen hauptsächlich als Musterbeispiele für weitere, nicht einzeln aufgeführte Sünden gelten. Die Kabbalisten erklären ferner, dass mit diesem alphabetischen Schema das Schuldbekenntnis abgelegt werden soll für die an der Welt und der Tora, welche in den 22 Buchstaben des Alphabetes ihren Bestand haben, begangenen Versündigungen. Ja, noch mal einen etwas anderen Akzent. Also hier geht es eben mehr um das Bekenntnis und die Theodizee-Frage. Und Michael Kuchmann in seinem Kommentar zu Nehemia geht noch mehr auf den historischen Überblick der Geschichte Israels ein, der gegeben wird und zu dem es eben auch Beispiele in anderen biblischen Texten gibt. Hinsichtlich seines Inhalts und seines Stils teilt sich das Bekenntnisgebet in zwei Teile, Vers 6 bis 31 und Vers 32 bis 36. Im ersten Teil, der von den Sünden der Vergangenheit erzählt, wird das Volk Israel in der dritten Person Plural erwähnt. Du hast ihnen bekannt gegeben, du hast sie nicht verlassen, du hast sie ernährt. Abgesehen von Vers 9, unserer Väter. Die Sprache dieses Teils ist phrasenhaft und man kann sie als ausgewogene Prosa bezeichnen. Die Verse sind aus relativ kurzen Einheiten zusammengesetzt, die in einem bestimmten Takt und Rhythmus miteinander verbunden sind. Ähnlich dem Rhythmus des biblischen Liedes, das auf dem Parallelismus der Glieder beruht. So zum Beispiel, und du in deinem großen Erbarmen, nicht hast du sie verlassen in der Wüste. Die Wolkensäule nicht wich von ihnen am Tage, sie zu leiten auf dem Weg, und die Feuersäule in der Nacht zu leuchten ihnen, den Weg, auf dem sie gehen sollen. Vers 19. Der zweite Teil, Vers 32 bis 36, der von der Gegenwart erzählt, ist in der ersten Person Plural formuliert. Unser Gott hat uns gefunden, wir und anderes. Und der Stil der ausgewogenen Prosa ist in ihm weniger zu spüren. Die literarische Form des Bekenntnisses ist eine Rede oder eine Mahnrede, die einen historischen Überblick enthält. In der Bibel finden sich viele Reden dieser Art, die normalerweise auf zwei Arten mit dem Bund verbunden sind. Erstens eine Rede, die als Einleitung oder Begründung des Bundes dient. Zweitens eine Rede, nach der es keine ausdrückliche Erwähnung eines Bundes gibt, aus deren Kontext sich jedoch ergibt, dass sie auf die Bewahrung des Bundes und seine Erneuerung zielt. Ihrem Umfang nach kann man diese Rede in zwei Gruppen teilen. Erstens Überblicke, die ein breites Spektrum der Geschichte des Volkes Israel umfassen. Zweitens kurze oder ausgedehnte Überblicke, die ein Ereignis oder eine begrenzte Zahl von Ereignissen aus dem Leben des Volkes erwähnen. Das Bekenntnis in unserem Abschnitt zählt zu der Gruppe der umfassenden Überblicke. Solche Überblicke finden sich auch in Josua 24, 2 bis 15, 2 Könige 17, 7 bis 23, Psalm 78, 105 bis 106 und andere. Und es scheint, dass sie eine feste literarische Form darstellen. Das Bekenntnis in unserem Abschnitt enthält zwei Hauptmotive, die miteinander verwebt sind. Einerseits die Erhabenheit Gottes, des Schöpfers der Welt und seine Gunst gegenüber seinem erwählten Volk. Und andererseits die Undankbarkeit des Volkes. Der Ewige erscheint als Wahrer des Bundes, das Volk demgegenüber als Brecher des Bundes. Die Identität der Motive und des Inhalts unseres Abschnitts mit denen der übrigen Reden mit umfassenden Überblicken in der Bibel sticht sehr deutlich hervor. Das Bekenntnis ist aus festen Stereotypen aufgebaut und für fast jeden unserer Verse und sogar für die syntaktischen Einheiten, die jeden Vers zusammenstellen, kann man Parallelen und manchmal identische Worte in den anderen Überblicksreden finden. Auch hinsichtlich des Umfangs des Überblicks in unserem Abschnitt ergibt sich das Bild einer festen literarischen Form. Der historische Überblick beginnt mit der Erschaffung der Welt und er ist äußerst detailliert bis zur Epoche der Landnahme. Nach dieser Epoche ist der Überblick jedoch allgemeiner und erwähnt keine konkreten Ereignisse. Dieses Phänomen lässt sich auch in den übrigen umfassenden Überblicken erkennen. So überspringt zum Beispiel der Überblick in 2 Könige 17, 7 bis 23 die Epoche der Errichtung des Königtums und des Baus des Tempels. Erwähnt aber die Teilung des Königreichs und die Sünden Jerobeams als Grund für die Exilierung Israels, also des Nordreichs Israels. Das ist ja der Abschluss von der assyrischen Eroberung des Nordreichs. Psalm 78 springt von der Epoche der Landnahme zur Erwählung des Stammes Juda und des Hauses David und dem Bau des Tempels. Psalm 105 bis 106 erwähnt ausdrücklich nicht einmal die Landnahme, sondern das Leiden in der Epoche der Richter. Und erst der flehentlichen Bitte am Ende, sammle uns aus den Völkern, kann man entnehmen, dass es sich um die Zeit nach dem Exil handelt. In dieser Hinsicht sticht der zweite Teil des Bekenntnisses hervor, der sich nur andeutungsweise mit der Gegenwart befasst, Vers 32 bis 37, indem er die Mühsal, die uns fand, erwähnt, seit den Tagen der Könige Assyriens bis auf den heutigen Tag, ohne das Exil selbst zu erwähnen, die Rückkehr nach Zion und den Bau des Tempels als Zeichen göttlicher Gunst. In diesem Teil gibt es keinerlei Erwähnung der Sünde der Mischehe oder der Vernachlässigung des Dienstes im Tempel. Und die Störungen, gegen die Esra und Nehemia vorgingen, werden überhaupt nicht erwähnt. Es ist nicht einmal klar, auf welche Epoche sich die Bezeichnung bis auf den heutigen Tag bezieht. Der zweite Teil des Bekenntnisses endet mit den Worten: Und in großer Bedrängnis sind wir. Die Unterwerfung unter die Könige Persiens kann zwar als Bedrängnis aufgefasst werden, aber nicht in den Augen der betreffenden Generation, sondern in den Augen des späteren Redaktors. Vergleiche Vers 36 bis 37, die in ihrer Sprache der Beschreibung des Schreckens der Zerstörung des ersten Tempels in Klagelieder 5, 1 bis 17 ähnlich sind. Das Stereotype des Bekenntnisses und der Umfang des historischen Überblicks, der gar nicht bis zur Epoche des Tempelbaus und der Einweihung der Mauer kommt, können also aufzeigen, dass uns eine literarische Form vorliegt, die nichts mit den Ereignissen der Epoche zu tun hat. Daraus muss man zwar nicht folgern, dass das Bekenntnis selbst in Vers 1 bis 5 nicht wirklich stattgefunden hat, aber es ist anzunehmen, dass der Verfasser, Redaktor des Buches Nehemia, mit Hilfe des Bekenntnisses Kapitel 8, das von der Toralesung erzählt, und Kapitel 10, das vom Schließen der Konvention erzählt, miteinander verbinden wollte. Diese Konstruktion, die dem Bund einen historischen Überblick beigibt, der wie eine Mahnrede aufgebaut ist, ist, wie gesagt, in der Bibel verbreitet. Und es kann sein, dass sie in einer bestimmten Epoche der Realität entsprach und nicht nur eine literarische Form war. Ja, soweit diese Texte zur Gattung unseres Textes. Dazu Anmerkungen?
Dann niemand anderes zuerst kommt. Ich bin doch von dieser Text und die gerade genannt worden, das habe ich schon erwähnt, war ich von beeindruckt, dass es so viele Texte gibt, und auch diese genannten auch noch mehr. Und weil es eigentlich dann mit der Geschichte auch dann, dass man sich das immer ein Bild, ja, wie heißt das Wort auf Deutsch?
Einprägen?
Ja, so etwas von was passiert ist, ja. Und beim jetzt Lesen und die Erklärung jetzt auch, dass es von der die Übernahme in der Liturgie, das Bekenntnisgebet im Morgengebet für Dienstag und Donnerstag, wäre gut, dass man die in die christliche Liturgie auch mal lesen würde und vielleicht erstmal auf Hebräisch oder Worten suchen würde, die auch dann die nach alle Buchstaben genannt werden. Also, weil es so deutlich ist, was es ist, weil wir beten manchmal so im Allgemeinen hinein. Und das, damit habe ich schon lange Mühe. Ich versuche es manchmal anders zu tun. Aber ich kannte diesen Text nicht, obwohl ich auch manchmal mit Morgengebet mitgemacht habe in jüdischen Kreisen. Ja.
Also, das spielt ja, also im normalen Morgengebet wird er relativ kurz, schnell gebetet, aber
ja.
Im Rahmen von Neujahr und Versöhnungstag von Rosh Hashanah und Yom Kippur ist es ein ganz zentraler Text.
Ja. Na gut, er steht da und man liest die. Und
ja, nein, und das ist auch, ich denke, eben die meisten können es auch auswendig dadurch,
darum,
mehr oder weniger.
Ja,
mal dieses Phänomen der alphabetischen Ordnung hatten wir ja auch schon im Buch der Klagelieder gesehen, wo
ja.
Abgesehen von einem Kapitel sind ja auch da die Verse immer in alphabetischer Reihenfolge gebracht. Und da ist eben wirklich der Gedanke, auch etwas Umfassendes zu schaffen, sozusagen. Das gibt es auch in der mittelalterlichen jüdischen Dichtung, da ist es auch sehr oft gemacht, weil viele Piyutim, liturgische Gedichte, sind auch nach diesem alphabetischen Modell gemacht.
Na gut, das war mein Gedanke dabei.
Ja, ich sage, da war gerade noch eine Anmerkung von Herrn Schobes. Danke für diesen Diskussionsbeitrag. Ja, oh, das ist schön. Frau Krüger-Dohm.
Es gibt ja auch diese literarische Form, wenn man jemandem etwas Besonderes schreiben möchte, dass man die Anfangsbuchstaben so wählt, dass sie ein Wort wieder ergeben, was dem Inhalt der Mitteilung entspricht. Zum Beispiel ja. Danke und das D eben der erste Buchstabe der ersten Zeile ist und das A dann das der nächsten.
Ja, auch das gibt es in jüdischer liturgischer Dichtung, dass die Verfasser ihre Namen auch, also wenn es keine alphabetischen Gedichte sind, dass die Verfasser die Buchstaben ihres Namens in die Zeilen der Gedichte machen. Und vielleicht liegt es auch daran, dass im Hebräischen eben der Endreim eigentlich weniger gebräuchlich ist. Also es ist eher, dass man sich auf den Anfang konzentriert und da besser mehr mitspielen kann sozusagen als mit dem Endreim. Ja, und diese historischen Überblicke sind natürlich wirklich auch immer eine sehr gute, dichte Zusammenfassung von vielen Ereignissen mit vielen Anspielungen, wo man sich natürlich darauf verlässt, die Leute kennen die Geschichte, die erzählt wird, dass eigentlich wenige Worte auch reichen, um darauf hinzugehen. Und ja, es gibt auch manche Exegeten, die sagen, dass das eigentlich die Form des biblischen Epos ist. Also wie es in der griechischen Literatur eben Epen gibt, wie die Ilias oder die Odyssee, dass diese Form der Geschichtsdarstellung sozusagen das biblische, hebräischsprachige Pendant dafür sind. Ja, wir haben dann nächstes Mal unsere letzte Sitzung zu Nehemia, die ein 4 Kapitel, 10 bis 13, umfassen wird. Und da geht es eben direkt schon, was ja hier schon ein paar Mal erwähnt wurde, die Konvention, die geschlossen wird. Ich bin bei diesem Wort geblieben, weil eben nicht das normale hebräische Wort Verbund benutzt wird, sondern ein Wort Amanah. Darum kommt eben die Konvention, aber es ist eigentlich eine Bundesverpflichtung. Und da werden auch noch mal ja, wichtige Dinge, die eben für die Identität des Judentums des zweiten Tempels waren. Der Schabbat wird nochmal kommen, auch die Frage der Mischehen nochmal. Und ich hoffe, dass wir da auf die Weise auch nochmal eine ganz gute Zusammenfassung von den Tendenzen, die in Ezra Nehemia wichtig waren, bekommen können. Dann wünsche ich eine gute Woche und hoffe, dass wir uns in einigermaßen friedlicher Weise nächste Woche wiedersehen.
Okay, danke. Allen einen schönen Abend.
Ja, ebenso.
Danke.
Nachnehmen, ja, kommt.